Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, eine gute Nacht, wo und wann auch immer ihr uns hört. Bei uns, wir hatten ja eine lange Sommerpause, ist der Sommer zurück, zumindest bei der lieben Jennifer. Bei mir ist richtig Herbst. Ja, schön, dass du wieder dabei bist, beim Bildung der Zukunft Podcast. Wo bist du? Was machst du? Wie viel Grad sind es? Ich bin ein bisschen neidisch, ich gönne es dir, aber also diese positive Neid der Veränderung. Nenne ich ihn jetzt mal. Schön, dass du da bist, Jennifer.
Ja, schön, dass du auch da bist, dir und auch alle Zuhörer, die wieder dabei sind und von uns vielleicht inspirieren lassen wollen. Ich sitze tatsächlich einfach nur auf Balkonien. Ich habe keine Ahnung, 18 Grad oder sowas. Ich bin immer noch in schönen, wunderbaren Basel. Also die Sonne ist uns hier sehr gnädig und ich habe so einen Balkon, der so an den Seiten eingebaut ist und dann ist es einfach direkt hier tropisch. Also sobald die Sonne scheint, geht einfach auch kein Windchen hier und dann wird schnell sehr, sehr warm. Also ich kann jetzt gar nicht mit irgendwelchen tollen karibischen
Du,
Orten
Basel,
hier
schön, gut,
glänzen, sondern
sehr gut, ja, es sei dir gegönnt.
das ist nur die Schweiz.
Lass das die Schweizer nicht hören, ne?
Haben sie nicht. Hoffe ich.
Haben sie nicht? Ja, sehr schön. Du, worum sollst du heute gehen? Also ich weiß ja schon, worum es gehen soll, aber willst du es uns mitteilen oder soll ich?
Das sollte doch jetzt eine Überraschung werden. Also
Also.
ich hatte mir überlegt, und wir haben die letzten Folgen immer mal wieder auch schon etwas dazu gesagt und es so anklingen lassen und jemand immer wieder gesagt, ah, da musst du eigentlich mal eine eigene Folge zu machen. Und deswegen habe ich diesen Ruf verspürt, dieses Thema doch heute nochmal reinzubringen. Und das Thema ist ADHS. Genau.
Wichtiges, großes Thema. Ich muss ja bei ADHS oder ADS irgendwie immer an dieses eine Interview von Gerald Hüther damals im Heute-Journal mit, ich glaube, Marietta Slomka oder so denken, wo er dann so gesagt hat, ja, das sind, da profitieren alle von. Also auch teilweise sogar das Kind, ne? Also so von wegen, weil er sagte, ja, also die Eltern haben eine Diagnose, warum, ne, was jetzt los ist.
Ja.
Die Ärzte können leicht therapieren, das Pharmaunternehmen macht ganz viel, gut, ganz viel Geld raus. Die Lehrerinnen und die Erzieher, die haben mehr Ruhe. Und ich kenne sogar von einem jungen Erwachsenen, der ADHS hat und der auf Ritalin ist und der sagte immer, du, ich kann mich wirklich besser konzentrieren und das entschleunigt mich. Also, für alle eine Gewinnsituation, würde ich sagen, können wir die Folge beenden.
Schön, wenn wir es uns so einfach machen können, ne, wie es die Gesellschaft auch an dieser Stelle sich ja gerne machen möchte. Denn im Grunde genommen ist dieses Labeling ja einfach auch eine Möglichkeit, damit besser umgehen zu können. Mit im Grunde genommen für mich einem Erscheinungsbild an Menschlichkeit, was einfach normal ist, dass wir eben nicht alle gleich sind, dass wir uns nicht alle gleich gut konzentrieren können, dass wir nicht alle gleich fokussiert arbeiten können, dass wir auch nicht die gleiche Aufmerksamkeitsspanne haben. Und das einfach mal als Vielfalt anzuerkennen und auch als Geschenk, dass wir eben auch nicht alle gleich sein müssen, wäre ja auch eine Möglichkeit. Da wir aber ja in einer Leistungsgesellschaft leben, die eigentlich gern hätte, dass wir doch alle doch sehr gleich sind, was diese Leistungsbereitschaft und Abrufbarkeit auch dieser Fokussierung angeht, dann entsteht schon schnell ein Problem und dann ist man eben mit gewissen Andersartigkeiten auch schnell ein Problemfall. Und für diesen Problemfall brauchen wir dann auf jeden Fall auch eine Etikettierung oder für viele ist ja vielleicht auch ein Stigma, Labeling, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Also es gibt für dieses Problemfeld, vielleicht auch für das Problemkind, für die Problemperson, gibt es auf einmal einen Namen. Und wenn das Kind einen Namen hat, dann ist ja schon nur noch halb so schlimm. Und ja, darüber möchte ich einfach heute mal mit dir diskutieren, ob wir diese Folge jetzt beenden wollen oder ob wir vielleicht doch auch da noch mal ein bisschen näher reingehen wollen,
Ja,
welchen Sinn das hat, das so zu labeln und ob es vielleicht auch anders sein könnte.
ich würde sagen, vielleicht greifen wir dort den Faden direkt noch weiter auf und spinnen ihn etwas weiter. Wir wollen ja auch unserem glorreichen Ruf der etwas längeren Podcast-Folge durchaus gerecht werden. Ja, also ich musste ein bisschen, ich schmunze mittlerweile immer, wie wir mit Begriffen so rumwürfeln und die benutzen, weil die ja eigentlich klar definiert sind oder weil man das irgendwie so sagt. Und jetzt sprechen wir heute über ADHS oder ADS und nicht über Leistungsgesellschaft, weil ich nämlich sagen muss, ja, das ist sozusagen auch so eine alte Erzählung, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Und was eigentlich ja auch nur noch bedingt stimmt, wenn man sich mal wirklich im Tieferen irgendwelche Zahlen anguckt. Aber das ist wirklich ein Thema für eine ganz andere Folge. Weil
Schön,
es
da
gibt
war
so
doch
viele,
schon noch ein Thema, das ist doch super.
genau, es gibt so viele Menschen, die leisten so unglaublich viel, aber werden dafür nicht entlohnt. Und umgekehrt natürlich auch. Aber ich glaube, wenn wir diesen Begriff mal wirklich nehmen und sagen, ah, diese Leistungsgesellschaft, so überholt der gerade ist, der Begriff, oder so wie wenig er wirklich gelebt wird, aber wir sollten eigentlich in eine Beziehungsgesellschaft übertreten. Also wo wir in Beziehung treten und nicht, was nicht heißt, dass wir nicht auch etwas tun wollen, tun dürfen, aber eben unter dem Blickwinkel der Vielfältigkeit und dass Vielfalt ein Gewinn ist und dass wir weg davon kommen sollten, Parteisoldaten, nenne ich es jetzt mal, heranzuziehen und dass alle irgendwie immer gleich laufen müssen und gleich funktionieren müssen. Und natürlich drehen wir uns ja hier auch so gefühlt immer wieder so um diese gleichen Themen, dass die jetzige Strukturierung von Bildungsräumen, sei es Klassenräumen für Kinder in Kindergärten, in Universitäten, oftmals noch eine sehr antiquarische ist und neben nicht sinnvolle. Aber ich glaube, da dürfen wir jetzt mal gucken, okay, wie, oder das ist eigentlich, dass man eigentlich in Beziehung treten sollte und dass man natürlich dementsprechend auch sagen müsste, okay, wenn sich Menschen mit einer, also für unser altes, aktuelles Bildungssystem, atypischen Verhaltensweise zeigen, das als Chance zu sehen, ähnlich wie, und das nur als kleines Beispiel, ich mal über das Bildungssystem in Schweden einen kleinen Bericht gesehen habe. Und dann war die Frage von einer deutschen Journalistin, wie die Schweden das denn hinkriegen, auch mit dem relativ hohen Ausländeranteil und die Menschen irgendwie zu integrieren. Und die hat die Frage erst gar nicht verstanden, diese Erzieherin oder die Lehrerin aus Schweden, die hat gesagt, ja wie, ja, ist doch super. Na, also dieser Blickwinkel auf etwas, was wir nicht kennen, nicht gewohnt sind, anders ist, ich glaube, den dürften wir verändern und dann könnten wir natürlich auch dementsprechend den Blickwinkel auf ADHS oder die Menschen, die so diagnostiziert sind, verändern.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt genau diese Perspektive, mit der wir auf dieses, sagen wir jetzt mal, Phänomen schauen. Schauen wir damit mit dieser Brille, okay, das ist ein Problem, wie können wir es beheben oder wie können wir jetzt damit umgehen? Oder sehen wir es als Bereicherung? Und ich sage so von meiner spirituellen Perspektive, jeder Mensch ist ein Geschenk und jeder Mensch hat irgendwie einen wichtigen Beitrag zu leisten. Und die Art und Weise, wie er diesen Beitrag leistet, das kann jetzt einfach sein, eine Bäckerei-Fahrverkäuferin, die einfach sehr, sehr freundlich ist und dir morgens einfach schon ein gutes Gefühl gibt, wenn du da dein Brötchen oder deinen Kaffee holst und du merkst, oh, da hat mich jemand freundlich angelächelt, dann ist das irgendwie ein wertvoller Beitrag. Oder das kann ein Manager sein, der seine Mitarbeiter eben so führt, dass sie wirklich an der Stelle arbeiten können, wo sie gerne arbeiten möchten, wo sie sich auch gut fühlen und gut einbringen können. Also dieses Spektrum ist ja sehr groß, in welcher Art und Weise der Mensch hier einen sinnstiftenden Beitrag leisten kann. Und da möchte ich jetzt gar keine Wertung reinbringen, ob das eine oder das andere wertvoller ist. Es ist einfach nur eine andere Art und Weise. Man ist an einem anderen Platz. Und dieser Platz, der kann aber in den vielfältigsten Weisen auch sinnstiftend und erfüllend und für die Gesellschaft auch bereichernd ausgefüllt werden. Und das Problem, was wir aber dann haben, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, diese Kinder, die zum Beispiel, ich sag mal so, ich arbeite ja mit Human Design und es gibt MGs und manifestierende Generatoren, MG ist die Abkürzung, und diese manifestierenden Generatoren, die haben so eine Grundenergie von nach 20 Minuten wird mir etwas langweilig. Und ich habe das jetzt bei kleinen Kindern schon beobachtet, die ja wirklich noch nicht so im Sinne der Leistungsgesellschaft geprägt sind, auch noch nicht so stark an die Erwartungen der Eltern oder Erzieher, sondern die einfach so in den ersten Jahren, wie die so mit Dingen umgehen. Und ich habe das so beobachtet, habe ja in meiner Familie auch ein paar kleinere Kinder und im Freundeskreis, Bekanntenkreis. Und da sehe ich wirklich bei diesen MGs, nach 20 Minuten haben die keine Lust mehr. Du kannst es noch so spannend gestalten und sagen, jetzt wollen wir aber doch, sage ich mal, einen Spaziergang machen zu irgendwas Tollem, sage ich mal, zu irgendwelchen Pferden. Oder jetzt wollen wir doch hier mit diesem Turm auch wirklich noch höher bauen. Und die haben keine Lust mehr. Die sind dann gelangweilt. Die haben das dann ein paar Mal gemacht. Und dann bitte das Nächste. Und das ja als Geschenk zu sehen und als Vielfalt und zu sagen, ah, ist doch cool, diese Kinder, die sind vielfältig interessiert, die wollen überall mal was ausprobieren. Das kann ja auch was richtig Gewinnbringendes sein. Ne? Die sind eben nicht so wie andere. Ich kann zum Beispiel, und ich weiß aus meiner Kindheit, ich habe mich sehr wohl gefühlt, wenn ich den ganzen Nachmittag gesessen habe am Tisch, hatte meine Malstifte dabei, habe irgendwelche Hörspiele gehört und dann konnte ich da richtig versinken. Und ich brauchte nichts anderes. Und ich bin nicht nach 20 Minuten aufgesprungen und wollte was anderes. Das war einfach für mich super. Es hat einfach gepasst. Und jetzt sage ich aber nicht, ich bin was Besseres, sondern ich bin was anderes und ich brauchte auch was anderes. Und diese Kinder sind anders und sie brauchen auch etwas anderes. Sie brauchen nämlich genug Abwechslung, sie brauchen genug Freiraum, diese auch irgendwie dann zu gestalten. Und ja, was wir in der Schule eben nicht gebrauchen können, sind Leute, die wollen irgendwie alle 20 Minuten was anderes, die wollen aufstehen, die wollen sich bewegen, die wollen selber entscheiden. Das sind Dinge, die passen nicht in unser System. Und dann ist wieder die Frage, brauchen wir dann so ein Labeling, damit die dann trotzdem ins System passend gemacht werden und Medikamente nehmen, damit sie passen? Oder bräuchten wir nicht dort mehr Freiraum für eben gerade diese Kinder, dass sie eben unter anderen Bedingungen aufwachsen können? Und das ist meine Frage, die sich jeder selber stellen muss. Und du hast ja auch gesagt, dein Kumpel, der ist damit zufrieden, weil er es möchte, aber er kann es natürlich auch entscheiden. Die Kinder können es nicht entscheiden. Wir entscheiden dann als Erzieher, als Lehrer beraten wir die Eltern dahingehend, ne? Die Mediziner beraten die Eltern. Die Eltern entscheiden auch in ihrem besten Wissen und Gewissen. Aber das Kind selber kann ja nicht entscheiden. In seltensten Fällen. Vielleicht wird es irgendwann mit einbezogen in die Entscheidung. Das ist ja auch schon wertvoll. Aber wenn ich als Erwachsener sage, ich nehme Ritalin, weil ich möchte so fokussiert arbeiten, ist es eine andere Sache, als wenn ein Kind dazu gezwungen wird, damit es in das System passt. Und da möchte ich einfach für sensibilisieren und hoffe einfach, dass genug Eltern sich dem auch stellen und sagen, ja, muss das jetzt wirklich sein? Oder gucke ich einfach auch mal drauf, zum Beispiel mit der Human Design Perspektive, und dann entdecke ich vielleicht, ah, das ist die Gabe, das ist das Talent meines Kindes. Ne, das ist was, was auch nicht jeder kann, sich alle 20 Minuten auf was Neues einzulassen. Könnte man ja auch von der Seite sehen.
Ja, definitiv. Also ich habe dir, als ich gerade so zugehört habe, hab ich gedacht, ja, also es ist halt mit einem Förmchen, also mit einem Reformchen des Bildungssystems, ist es halt irgendwie nicht getan. Ne? So, also ich glaube, ich habe ja eh so revolutionäre Gene irgendwie in mir drin, aber ich denke so, oh, also warum machen wir das so? Warum haben wir nicht diesen, also, und ich kann natürlich auch tausend Erklärungen, warum wir nicht den Mut haben und warum die Dinge langsam dauern und so weiter und so fort, aber ich glaube, im Neusprech würde man sagen, ich fühle es so, dieses, weil ich glaube, ich ja in meiner Schullaufbahn da auch sehr viel drunter gelitten habe, dass die Strukturen so waren, wie sie waren. Ne? Und ich
Ja.
wurde nicht gezüchtigt, also geschlagen von irgendwelchen Lehrern, zumindest nicht, also nicht körperlich, sondern eher so dieser auf dieser emotionalen Übergriffigkeit, die, glaube ich, manchmal so latent mitschwingt, aber eben trotzdem zu hören ist, oder zu wahrzunehmen ist. Aber da hätte ich mir, glaube ich, auch einfach mehr Freiraum gewünscht
Ja.
und andere Strukturen. Aber das
Ja, und da sagst du jetzt was. Wir sind natürlich auch hier, um kritisch zu sein. Das haben wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben. Das ist ja auch unser Untertitel. Und dass wir eben auch mehr so mal diese Pionierbrille aufsetzen wollen, um neue Wege auch aufzuzeigen, um auch die Menschen ein bisschen für neue Perspektiven zu sensibilisieren, weil wir in der Gesellschaft eben auch viele Menschen haben, die einfach den Vorgaben folgen und die nicht hinterfragen. Und ich habe neulich auch ein Gespräch über unseren Podcast gehabt und dann hat der ja auch gesagt, ja, aber ihr seid immer so kritisch und wäre es nicht sinnvoller, auch den Menschen was an die Hand zu geben, wie sie damit dann umgehen können. Und das ist schon auch mein Anspruch und mein Wunsch. Und dennoch kommen wir nicht daran vorbei, auch zu sagen, dass da das System und die Bedingungen nicht stimmen. Und wenn wir jetzt diesen Schritt mal machen wollen, okay, was geben wir jetzt den Eltern mit oder auch den pädagogischen Fachkräften, was geben wir denen jetzt mit? Einfach Vielfalt anzunehmen, Vielfalt als Geschenk zu sehen und nicht sofort labeln zu wollen, nicht sofort wegdrücken zu wollen mit Medikamenten und vielleicht einfach ein bisschen mehr anzunehmen. Und das ist für die Eltern natürlich auch eine Herausforderung, wenn sie sehen, andere Kinder sind anders. Und diese wegzukommen vom Vergleich, das ist ja das Schlimmste, was man auch mit dem Kind machen kann. Dein Bruder kann das aber oder deine Schwester. Wir sind eben individuell. Und auch wenn wir aus derselben Familie kommen und dieselben Eltern haben, kann es sein, dass dem einen das gut gelingt und dem anderen nicht. Und es bedeutet nicht, der eine ist besser oder der andere ist schlechter. Es bedeutet einfach, wir sind verschieden. Und genauso wie wir jetzt uns, so wie du es eben mit dem Schwedenbeispiel gebracht hast, wie wir uns dem annähern dürfen, dass wir verschiedene Hautfarben als Gewinn sehen, verschiedene kulturelle Einflüsse als Gewinn sehen, dürfen wir eben auch mehr dahin kommen, diese verschiedenen Menschen als Gewinn zu sehen. Und nicht als, wie kriegen wir ihn dahin, dass er doch auch passt. Und das ist auch mein Appell an die Pädagogen und die Eltern, zu schauen, wie können wir dem Kind mehr Freiräume geben, dass es so, wie es für das Kind jetzt mal stimmig wäre und wie du sagst, sich gut anfühlt. Ich fühle es, ich fühle das Kind, ich fühle sein Bedürfnis nach Bewegung, nach Wechsel, nach anderen Reizen. Das ist nicht mehr spannend, er will was anderes tun. Ich fühle das Kind und sag, hey, ich sehe dich, ich fühle dich. Ich habe vielleicht nicht das Bedürfnis, so schnell was zu wechseln, aber dir entspricht es. Also gebe ich dem Kind mehr die Freiheit und sage, okay, du hast jetzt keine Lust mehr auf Mathe, dann lies doch schon mal im Deutschbuch weiter. Oder hast du irgendeine Aufgabe noch, die du machen möchtest? Gibt es jetzt irgendwas, was du gerade tun kannst, damit das Kind eben diesem Bedürfnis nachkommen kann nach mich interessiert gerade was anderes. Ich möchte mich nicht mehr mit dieser Sache beschäftigen. Und den Eltern, und das ist schwer, weiß ich, eben auch manchmal, was die Kommentare der Lehrer angeht, zu sagen, ja, okay, habt sie jetzt mal gesagt, musste sie sagen, mein Kind ist in Ordnung, so wie es ist, es passt nur nicht gut ins System. Und mit diesem Gedanken einfach zu gehen und zu sagen, ja gut, mein Kind soll auf die Schule, muss ja auch Schulpflicht. Und trotzdem weiß ich, es bekommt da vielleicht nicht das, was es braucht. Ich lasse es trotzdem im Schulsystem, aber ich mache mich zu Hause auch noch vor. Und sage dann noch, warum hast du wieder irgendwie was anderes gemacht? Warum hast du dich nicht konzentriert? Sondern ich sage, ja, ich weiß, das ist schnell langweilig für dich, du fühlst dich da nicht so wohl. Guck mal jetzt heute Nachmittag, mach, was du willst. Und gib dem Kind dann die Freiheit, eben das so zu gestalten, wie es das schon in der Schule nicht kann. Wäre mal also eine Möglichkeit. Und das Kind eben einfach auch als Spezialist über sich selber anzusehen. Also wir sagen ganz oft, auch im pädagogischen Kontext, die Eltern sind die Spezialisten für ihr Kind. So, wir beobachten das in einem Schulkontext zum Beispiel und haben dann einen gewissen Einblick, aber dann müssen wir doch nochmal die Eltern fragen, hey, wie ist das Kind denn vielleicht auch zu Hause? Da ist ja doch noch ein bisschen mehr Zeit. Und ich glaube, das Kind ist sein eigener Spezialist. Das Kind fühlt sich, nimmt sich wahr, hat sein Bedürfnis, hat seine Ausrichtung. Und wenn wir dahin kämen, dass wir eben die Kinder, wie wollen sie es, auch wichtiger nehmen und nicht so, wie es unsere verkopfte Vorstellung davon, wie passt es in die Gesellschaft, weg davon hin zu, das Kind weiß eigentlich schon, wie es das jetzt möchte und wie es gut für sein Erleben ist.
Ja, also da war jetzt ganz viel dabei. Ich fange mal da an bei dem Punkt, den du hattest, dass dann vielleicht manchmal die Kritik kommt, dass wir ein bisschen zu kritisch sind. Und dann denke ich mir so, Wenn ich Politik betrachte und jetzt mal in einem größeren Zeitraum, also jetzt vielleicht die letzten 30 Jahre, einfach mal so als Beispiel, dann denke ich immer so, ich hätte mir mehr Ehrlichkeit und mehr Bandbreite gewünscht an Meinung, um in einer guten Art und Weise sich konstruktiv und kritisch austauschen zu können. Und ich glaube, dass diese Vielfalt oder diese Sichtweisen auch eine Chance sind. Also wenn ich sozusagen in einem engen Korridor nur spreche und diskutiere, dann ist die Lösung auch in diesem Korridor. Und je weiter wir einen Meinungskorridor fassen, umso kreativere und letztendlich auch bessere Lösungen können wir finden. Und natürlich ist das hier, was ich hier reinbringe, ist keine persönliche Kritik an irgendwelchen LehrerInnen, Pädagogen und so weiter, oder Schülern oder auch irgendwie Eltern. Sondern das sind, wie ich sagen würde, eigentlich in der Regel sehr, sehr konstruktive, kritische Beiträge, die zum Nachdenken und zum Horizont Perspektivenerweiterung dienen sollen. Und der Punkt, der dahinter steht bei mir, ist, dass ich möchte, und das ist jetzt sozusagen auch über diesen Podcast hinaus, dass die Menschen, die hier durch das Leben laufen und ihr Leben irgendwie gestalten, bis sie dann sozusagen sterben, hoffentlich und möglichst gesund, körperlich und psychisch und seelisch, und dementsprechend auch möglichst ihren eigenen Sinnrahmen betreffend glücklich und zufrieden sind. So. Bin ich jetzt derjenige, der Ihnen sagt, wie und was Sie da genau tun sollen? Nee. Aber das ist sozusagen mein Anspruch. Und dafür finde ich es hilfreich, wenn man breites Wissen oder breites Angebot hat. Und da kann es manchmal sein, dass das ein oder andere ein bisschen kritischer gehört wird oder auch gesehen wird oder anders. Und das ist völlig in Ordnung. Auch hier Vielfalt völlig in Ordnung. Also aus diesem Blickwinkel der individuellen Gesundheit, die nämlich dann abfärbt auf alle systemischen Komponenten, alle anderen systemischen Mitglieder, sei es jetzt Familie, sei es Freunde, sei es Schule, sei es Bildung, wie auch immer wir das dann wieder Systeme packen wollen, erzeugt es einen Zirkel der Gesundheit, des Wohlfühlens und der Veränderung und der Besserung. So, das ist sozusagen meine Idee und mein Belief System, wie sich gute Dinge ausbreiten können, genauso wie sie sich aber auch das Schlechte und gut und schlecht sind natürlich klare Bewertungen, auch ausbreiten können auf so eine Art und Weise. So, und jetzt das sozusagen klargestellt. Und ja, ich würde mir da einfach wünschen, dass wir natürlich gucken würden, wenn wir jetzt in diesem System verhaftet sind, was kann dann wieder der Einzelne eventuell machen? Und dass wir dahin kommen, die Kinder mehr wahrzunehmen. Und dass wir natürlich vielleicht, oder dass wir natürlich sowas bräuchten wie dieser ganze Umgang mit Gefühlen. Was wir den Kindern ja aktuell beibringen, ist das Thema Gefühlsregulation. Und Gefühlsregulation heißt aber an dieser Stelle oft Gefühlsunterdrückung. Und Gefühlsunterdrückung ist genau das, was wir nicht gebrauchen. Wir züchten uns da gefühlskalte Erwachsene hin, wenn wir immer nur lernen, Gefühle zu unterdrücken. Und deswegen bräuchten wir natürlich ein Fach Wahrnehmungsschulung oder Bewusstwerdung oder wie auch immer wir das nennen wollen. Meditation, Glück, you name it. Völlig egal. Und solange es das nicht gibt, ist aber mein flammender Appell an alle Pädagogen, an alle Eltern, an alle Mitarbeiter in Bildungssystemen, aber eigentlich auch an alle weiteren. Nehmt euch die Zeit und erkennt an, dass das mit das Wichtigste ist, was wir tun können. Denn wir sind keine Roboter, wir sind nicht rationale Wesen, wir sind Gefühlswesen, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn wir immer nur lernen, unsere Gefühle zu unterdrücken, dann erzeugt das Krankheiten, Unwohlsein, Burnout, psychische Störungen etc. pp. Und deswegen können wir nicht früh genug anfangen. Und noch als letzten Zusatz, und dann habe ich ganz lange gequatscht, und es geht nicht darum, jedem Mensch seine Befindlichkeiten durchgehen zu lassen. Wir brauchen auch hier eine klare Unterscheidung zwischen Bedürfnissen, also bedürfnisorientierte Kommunikation und bedürfnisorientiertes Handeln und nicht befindlichkeitsorientiertes Handeln. Also, und ne, Befindlichkeiten ist so, irgendwie, ja, kannst du mal. Aber ich habe hier wirklich ein tiefes Bedürfnis. was auch nicht immer zu 100% befriedigt werden muss. Aber Bedürfnisse, gerade wenn es um Grundbedürfnisse geht, sind nun mal essentiell und da darf man ein bisschen mehr hingucken. Also diese Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und Befindlichkeiten, ganz, ganz wichtig. Und eben zu schauen, wie schaffen wir es, dass wir diese Gefühlspalette an diesen unglaublich mannigfaltigen und unglaublich verschiedenen Gefühlen mehr gerecht zu werden, ohne als einzige Methode haben, wir unterdrücken sie und jetzt als moderne Gegenreaktion, ich expresse sie, also ich baller sie raus. Ja, ich stehe zu meinen Gefühlen und deswegen brülle ich dich jetzt an. Sorry, dass ich dich gerade anbrülle, aber das ist jetzt mein Weg. So. Und ich so, nee, das ist auch falsch. Genauso unterdrücken ist es falsch, als ich brülle jemand an. Das ist genauso verletzend. Ne? Dann nicht mehr für mich, sondern für den anderen. Also aber diesen konstruktiven Umgang, diesen fühlenden Umgang mit den Gefühlen. Und natürlich auch, und ADS, also die Auswirkungen oder das Ausagieren dieser Hyperaktivitätsstörung, wie es ja oft genannt wird, also dieser Hyperaktivität der Aufmerksamkeit haben wollen. Ja, was steckt denn dahinter? Da steckt doch genau das hinter. Da steckt dahinter der Gefühle, die gesehen werden wollen. Da steckt doch Bedürfnisse hinter. Und das zu lernen und das umzusetzen und sich die Zeit zu nehmen, das ist wichtiger als Deutsch, Englisch, Mathe. Achtung, sehr kritischer Beitrag, provokativ, ne? Und alles darf abgedeckt werden. So.
Ja, sehr schön. Hast du es jetzt nochmal dazu gesagt? Das ist ein kritischer Beitrag. Für alle die das nicht so aufgefasst haben. Ja, also genau darum geht es. Diese Bedürfnisse, die eben unterschiedlich sind, die wir gleich machen wollen, führen dazu, dass negative Gefühle entstehen. Denn immer dann, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt werden, dann tauchen negative Gefühle auf. Deswegen sind die Gefühle ja immer ein guter Hinweisgeber darauf, wie es mir geht und ob ich meine Bedürfnisse in die Balance bringe, dass sie befriedigt sind oder ob sie eben nicht befriedigt sind. Und deswegen ist es schon wichtig, seine Gefühle wahrzunehmen und eben nicht sie zu unterdrücken oder sie rauszuballern oder so, sondern eben zu schauen, was will mir dieses Gefühl gerade sagen, wo ist das Bedürfnis dahinter, was nicht befriedigt wird und wie kann ich dieses Bedürfnis in die Befriedigung bringen. Denn dann wird das Gefühl ja automatisch nicht mehr auftauchen. Und da können wir noch mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, wie wir das schaffen, diese Gefühlsschulung hinzubekommen, ohne dass wir da derzeit ein Schulfach für haben. Und wie wir eben diese unterschiedlichen Bedürfnisse in Schule wichtig nehmen können, die sich vielleicht auch dann eben widersprechen. Weil wir haben dort Kinder, die wollen zum Beispiel sehr in Ruhe lernen. Und wir haben dort Kinder, die wollen es eher lebendig haben. Und wir haben dort Kinder, die wollen vielleicht sich 2 Stunden auf eine Sache konzentrieren können. Und andere wollen nach 20 Minuten was Neues. Und das ist ja wieder unterschiedliche Bedürfnisse treffen zusammen. Und der Versuch von Schule, und ich glaube, das macht einfach den Job als Lehrer auch so wahnsinnig anstrengend, dass du permanent in einem Kessel sitzt aus unterschiedlichen Bedürfnislagen, wo vielleicht jeder ein anderes Bedürfnis gerade hat, also mal maximal 30 Schüler in einem Raum und 30 verschiedene Bedürfnisse. Von ich habe Hunger, ich muss aufs Klo, ich will meine Mutter anrufen, ich habe Streit mit der Freundin, ich will eigentlich mit der Freundin was klären, ich habe Interesse an Musik, nee, ich will mich jetzt bewegen, ich will jetzt hier die Matheaufgaben machen, ich will aber Englisch lernen, also was weiß ich, ne, das ist jetzt mal fächerbezogene Bedürfnisse, aber da kommen ja noch andere Bedürfnisse auch noch mit in den Raum. Ich habe zu wenig geschlafen, ich bin müde. Davon müssen wir gar nicht mehr anfangen, weil die meisten Schüler sind müde, weil der Rhythmus von Schule einfach nicht passt so. Und ja, und dann sitzen wir da in diesem Raum mit dieser Bedürfnislage, die wir als Lehrer auch gar nicht befriedigen können. Es ist einfach schier unmöglich.
Ja, ich glaube, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass das historisch gewachsene Bildungssystem, und deswegen bin ich auch immer total milde mit Strukturen, weil es ist ja alles nicht so irgendwie wie so eine Lottozahl, die fällt dort runter und dann war sie da, sondern es ist ja alles gewachsen. So, war, glaube ich, kein gutes Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine. Also dieses, was wir Kultur nennen oder menschliche Errungenschaften, das wächst ja mit jeder Erscheinung wächst es ja peu und peu heran. Und so dieses, dann zu erkennen, okay, das hat halt eine historische Bewandtnis und hat sich dementsprechend entwickelt. Und jetzt dürfen wir es ändern. Und es hat ja jahrzehntelang, würden viele Kritiker oder Menschen ja jetzt auch sagen, hat ja gut funktioniert. Ja, ich glaube, oder meine These ist aber, warum das gut funktioniert ist, war Gewalt. War
Unterdrückung.
Gewalt, Autorität, Strenge. Und dass das natürlich auch etwas, also früher war es ein Privileg, zur Schule gehen zu dürfen. Ne? Das heißt, man hat da schon viel mehr sich selber diszipliniert, sich selber auch vielleicht unterdrückt, sich selber nicht, dann wurde man unterdrückt, man wurde geschlagen, man wurde in klare Grenzen gedrückt, Autorität war da und deswegen haben die Kinder ganz, ganz gut, super funktioniert und deswegen hat auch dieses Bildungssystem super funktioniert, super im Sinne von, dass eine Lehrkraft mit 25 Schülern den Tag so überstehen konnte, dass sie sich nicht ausgelaugt, gestresst und total fertig fühlte. Was heute öfters mal der Alltag ist. So. Und dann versuchen wir wieder rumzudoktern an den Kindern. Hier hast du ein paar Pillchen, dann geht's dir besser. Versuchen, Gesundheitsförderung in die Einrichtung zu bringen. Ich finde super. Aber vielleicht dürften wir endlich sagen, wir bauen unsere Schulen, unsere Bildungseinrichtungen nicht mehr wie Kasernen. Wir schaffen es endlich, ein vielfältigeres Angebot hinzukriegen und treten in Beziehung statt in Unterdrückung. Und ich weiß, ich packe hier schon gerade wieder die Riesenkeule aus. Ja, und es hilft nicht. Jennifer, fang mich doch mal wieder ein, wenn du magst.
Beziehung, also tatsächlich auf dieser Beziehungsebene anzufangen und zu sagen, was du gesagt hast, ist ja vollkommen richtig. Es ging da um Abhängigkeiten. Ne? Also die Kinder waren davon abhängig, dass der Lehrer sie mochte, damit sie eine gute Note bekommen, damit die Eltern zufrieden sind und so weiter. Und das ist das, was ich ja auch schon mal angesprochen habe. Solange ich etwas bewerte und den einen mehr bewerte, also der Lehrer ist mehr wert, der hat mehr zu sagen als die Kinder, dann komme ich ja nicht in eine Beziehung, die auf Augenhöhe ist, sondern ich habe immer ein Gefälle. Und das Gefälle ist diese Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit löst dann aus, dass sich die Kinder anpassen, weil sie wollen da in diese Abhängigkeit nicht untergehen, nicht verlieren, nicht als Verlierer hervorgehen. Und wenn wir aber davon ausgehen, dass wir eine Beziehung auf Augenhöhe, der Lehrer ist vielleicht in gewissen Punkten weiter, aber ich habe auch viel von meinen Schülern gelernt. Also auch das so zu sehen und nicht zu denken, hey, ich habe viel auch über Kontrolle gemacht und Strenge, weil ich es selber nicht ausgehalten habe im Klassenraum, einfach mit diesen verschiedenen Bedürfnissen, mit der Unruhe, dem Lärm, weil es mir nicht entspricht. Und dann konnte ich den Job nicht mehr machen. Aber dass es den Schülern so vielleicht besser gehen würde, das stelle ich überhaupt nicht in Frage, wenn die ihre Dinge so ausleben, wie es eben gerade passt und sich dann eben auch auf diese Bedürfnisse der Schüler so ein bisschen einzustellen und zu gucken, das kann ja auch sehr gewinnbringend sein. Also ich meine, wir hätten uns auch nicht, kann ich ja mal aus dem Insider-Kästchen jetzt plaudern, also wir hätten uns sonst auch nicht kennengelernt. Also wenn meine Schüler nicht gesagt hätten, oh, da war ein Coach, der erzählt genau das Gleiche wie Sie, den müssen Sie unbedingt kennenlernen, wir würden ihn gerne jetzt in den Unterricht holen, können wir das machen? Und ich dann gesagt, nee, auf gar keinen Fall, was soll jetzt irgend so ein Schnösel-Coach in meinen Unterricht kommen? Habe ich jetzt mal gar keinen Nerv drauf, was der jetzt irgendwie erzählt, dann hätten wir uns hier kennengelernt. Ne? Und deswegen ist es ja so schön, auch einfach mal den Bedürfnissen der Schüler nachzukommen und zu sagen, ja gut, dann holt den mal her. Und dann dachte ich auch, die machen das nicht. Aber doch, hat ja geklappt. Also. Und du bist gefolgt. Also das ist ja auch, ne, die Einladung annehmen. Hätte ja jetzt auch, hättest du auch sagen können, ja, ich werde jetzt aber nicht da irgendwie in den Unterricht kommen. Also von daher ist das ja auch schön, wenn man diese Bedürfnisse auch als Bereicherung ansieht und sich selber auch mal hinterfragt, ah ja, ist das jetzt vielleicht auch gerade was, was ich möchte? Also wenn Schüler sagen, ich möchte jetzt gerne raus, weil die Sonne scheint, dann habe ich auch oft in mir gehabt, ja, möchte ich auch, aber nicht mit 30 Schülern. So, weil das ist mir zu laut und zu unruhig. Aber grundsätzlich sind wir uns in dem Bedürfnis, draußen zu sein, in der Natur zu sein, in der Sonne zu sein, ja, dann auch wieder nah und erkennen, wir sind uns ja doch nicht so fern. Es gibt da nicht dieses Gefälle, sondern wir sitzen in einem Boot und lassen uns schauen, dass wir mit diesen verschiedenen Artigkeiten und den verschiedenen Bedürfnissen, wie wir dafür sorgen können, dass möglichst viele befriedigt werden. Und nicht nur das jetzt von mir, es muss ruhig sein, weil ich mich nicht konzentrieren.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so. Also das Entscheidende ist doch jetzt individuell gesprochen immer irgendwie, was für eine Haltung habe ich? Und zum Beispiel jetzt in dem Beispiel, was du gesagt hast, über unser Kennenlernen, was wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge hatten, aber so dieses mit dem Fluss des Lebens gehen und sich nicht dagegen stellen. Und natürlich habe ich einfach auch Termine und kann nicht immer so, wie mir vielleicht das Leben was da vorspült, oder dann entscheide ich mich halt anders. Aber so dieses, ja, interessant, hätte ich nicht mit gerechnet, ich lasse mich mal drauf ein. Und ich weiß, dass das im Bildungssystem bei vielen Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften Schnappatmung erzeugt. Wenn ich nicht das Gefühl habe, ich habe permanent die Kontrolle, sondern ich lasse mich jetzt mal darauf ein, wo mich jetzt gerade die Energie der Schülerinnen und Schüler hinführt, was jetzt passiert, wenn ich das mal irgendwas zulasse. Und ich denke immer so, das ist ja grundsätzlich, welche Haltung im Leben beziehe ich, wer will ich sein? Und ich mag, also ich meine, es ist ja völlig, völlig absurd, was ich jetzt gleich zitieren werde. Ich habe zwei Podcasts, ich stelle mich auf Bühnen und rede und so. Aber ich mag diesen Ausspruch vom Dalai Lama, der gesagt hat, wenn ich rede, dann sage ich sowieso nur Dinge, die ich schon weiß. Aber wenn ich zuhöre, kann ich was lernen. Und ich glaube, wenn wir den Kindern vielleicht mehr Raum schenken würden fürs Zuhören, wenn wir sie sehen würden, wenn wir dann wieder in Beziehung treten, mit all ihren Besonderheiten, sei es, dass sie sehr aktiv sind, sehr lebendig sind, wenn wir sie wieder sehen, dann ist, glaube ich, schon, oder dann können schon viel gewonnen werden, und eventuell kippt dadurch hinten wieder ein bisschen klassische Lernzeit oder so hinten rüber. Aber hey, Beziehungen prägen unser Leben, und das ist doch, worauf es letztendlich ankommt. Also behaupte ich jetzt mal, steile These, ich weiß, viele würden sagen, es kommt auf Erfolg und Geld und meinen Titel an. Ist auch alles wichtig. Aber wenn ich niemanden habe, der das alles mit mir teilt, nicht umsonst sind wir sehr, sehr einsam in unserer modernen Gesellschaft, dann ist das nämlich auch nichts. Deswegen wieder in Beziehung treten und die Priorität setzen für das, was wirklich, wirklich wichtig ist.
Ich finde, das ist ein super Schlusswort und ich stimme dir vollkommen zu. Ohne Beziehung sind wir nichts. Und von daher können wir das Thema auf jeden Fall auch nochmal in einer Podcast-Folge aufgreifen. Sicherlich für eine ganze Folge auch gut gemacht. Gibt genug Gesprächsstoff zu diesem Thema. Und ich möchte einfach nur nochmal abschließen mit dem, was du gerade auch gesagt hast, dem Fluss folgen, also follow the flow. Das Leben gibt uns Situationen, das Leben gibt uns Herausforderungen, das Leben gibt uns Menschen, mit denen wir bestimmte Erlebnisse haben. Und warum sich nicht ein bisschen darauf einlassen und zu gucken, wo es einen hintreibt? Also der Fluss fließt sowieso weiter, ob wir uns jetzt dagegen wehren oder nicht. Und da einfach wirklich auch in diesem Flow einzusteigen und zu sagen, ja, ich gucke mir das jetzt mal an, den Eltern auch zu sagen, hey, mein Kind hat das, ich schau mal, wie kann ich das unterstützen? Wie kannst du vielleicht zu Hause so ein bisschen mehr Freiheiten bekommen? Den Lehrern auch zu sagen, ja, okay, da sind ein paar Schüler, die sind ein bisschen anders, die ticken anders, die machen es anders. Okay, ich nehme es einfach mal an. Ich lasse einfach mal fließen. Das ist das Gegenteil von Kontrolle. Und ich bin selber so ein Kontrollfreak auch in der Schule gewesen. Deswegen weiß ich, da sind auch einige so, die so ticken. Und ich kann es auch verstehen. Und dennoch mein Wunsch, es mal zu versuchen mit dem Follow the Flow und einfach ein bisschen loszulassen. Bringt selber für ein bisschen Entspannung rein und auch für die Schüler und die Betroffenen wäre das sicherlich eine hilfreiche Strategie. In diesem Sinne wünschen wir euch einen sehr flowigen Tag, hoffen, dass ihr ihn genießt in Beziehung. Auch mit sich selber führt man übrigens eine Beziehung, deswegen ein
Ganz
wichtiges
wichtig.
Thema. Und habt einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ihr wisst ja, Glocke läuten, Herzchen, Likes, Kommentare, Fragen, was auch immer. Es hilft uns sehr, damit noch mehr auch von dem Podcast erfahren. Denn das wollen wir ja, damit noch mehr mitdiskutieren und mehr vielleicht inspiriert werden oder auch sich sogar in Bewegung setzen, etwas zu verändern. Denn diese Menschen brauchen wir in dieser Zeit auch noch viel mehr. Denn so wie wir auch kritisch darüber sprechen, ist eine Sache und losgehen für eine Sache ist nochmal die andere. Und deswegen hoffen wir, dass viele inspiriert sind und auch losgehen. Und lasst es uns wissen. Wir freuen uns, von euch zu hören. In diesem Sinne, genießt den Tag, follow the flow. Danke, Dirk, dass du wieder dabei warst. Es war mir eine Freude, diesen Austausch zu genießen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.
Tschüss.